dass die Knie schon gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf Split Squats mit über 100 Kilo. Das ist halt auch echt viel. Also ich mach's nicht.
Aber dieser typische Mythos von dem, wenn jetzt eine Frau 1:1 trainiert wie ein Mann, dann schaut man auf einmal wie Chris Bumstead aus. Also da könnt's lang trainieren. Aber ich kann euch eines sagen, in der Praxis ist es selten so, dass ein Übereinstimmen von Zyklus mit der Trainingsplanung notwendig ist oder Sinn macht.
In der Theorie mag das jetzt ja auch, wie du schon sagst, alles schön sein. Wir halten die Fette hoch, wir halten das Defizit gering. Wir gehen am besten gar nicht unter 1500 Kalorien. Aber die Praxis zeigt einfach, das reicht halt nicht aus, wenn du in diesem Sport Wettkämpfe gewinnen willst. So, ja. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Doc Talk. Heute mal wieder nicht alleine mit dem lieben Mike, sondern zu Gast diesmal, ich würde sagen, der Mann mit dem aus meiner Sicht krassesten Coaching-Business im deutschsprachigen Raum. Das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt. Ja, heute Chris Kues, einer der auf jeden Fall größten Wettkampf-Coaches im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Schaut da auf jeden Fall auch gerne mal rein. Aber das machen wir später am Abspann nochmal. Jetzt gehen wir erstmal ins Thema. Beziehungsweise, Jungs, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben ja jetzt gerade den zweiten Podcast am Start. Bei euch alles noch gut?
Alles besser gut als vom ersten.
Okay. besser als vom ersten. Nach wie vor bereit hier in die zweite Thematik einzutauchen. Erster Podcast war ja schon sehr vielversprechend. Jetzt haben wir hier ein zweites sehr interessantes Thema, was wir gemeinsam thematisieren. Ich freue mich sehr drauf.
Schaut doch unbedingt den ersten Podcast, der ist in der letzten Woche erschienen bei Mike auf dem Kanal. Ja, heute soll es um das Thema gehen, Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ja, ihr wisst das, ich habe auch sehr, sehr viele Mädels in meinem Team. Bei Chris ist es auch so, ich wüsste bei Chris jetzt gar nicht, ob er mehr Frauen oder Männer im Team hat. Also da ist beides wirklich auch sehr, sehr stark vertreten, würde ich sagen. Und ja, Mike ist ja auch tatsächlich IFBB Pro Coach. Das kann er mal in die Bio schreiben.
Das habe ich einmal für einen Tag gemacht, das kam nicht so gut an. Also lass ich bei Rechtsanwalt und Strafverteidiger.
Ja, nein, also Mike coacht seine Freundin, die Maria, die ist ja Wellness-Profi-Athletin, für diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben. Ja, ich würde sagen, Chris, starten wir direkt mal mit dir. Sollten Frauen anders trainieren als Männer? Was ist dein Take dazu?
Also zunächst mal, um auf deine Frage von vorhin einzugehen, ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr Frauen im Coaching als Männer. Ja, verteilt natürlich über alle Klassen, also ich coach ja nur Wettkampfathleten und Athletinnen und ich glaube, es sind mittlerweile mehr Frauen als Männer. Ich weiß nicht, wann sich dieser Switch so ergeben hat, ist eigentlich relativ natürlich so passiert, aber ich glaube einfach dadurch, dass ich sehr viele Frauen auch schon zu Profis gemacht habe, egal welche Klasse, also Figur, Bikini, Fitmodel, alles mit dabei so, und ja, auch Women's Physique Profis im Team habe und sowas. Und vielleicht gleich anzuknüpfen an deine Frage, ist natürlich jetzt immer auch eine Frage der Person, ja. So jetzt mal grundsätzlich gesprochen. Also wir haben ja in Mike sein Podcast über das Thema Individualisierung im Training gesprochen und wichtig ist für uns jetzt mal, dass wir immer wissen, mit welcher Person haben wir es überhaupt zu tun. Mit welcher Person haben wir es auch überhaupt zu tun, weil das ist viel wichtiger als die Frage Frauen versus Männer. Muss man einfach so sagen. Natürlich gibt's vielleicht auf einer sehr banalen physiologischen Ebene leichte Unterschiede, die jetzt auftreten können im Training, vor allem jetzt aber im Hinblick auf Priorisierung und Co. Ja, weil vielleicht jetzt also auch wenn wir jetzt mal das Thema Lifestyle-Athletinnen hernehmen, ich kenne jetzt keine Lifestyle-Athletin, die zu mir gekommen ist und mir jemals gesagt hat, also ich coach jetzt seit 10 Jahren, boah, Chris, ich hab so Bock, eine breite Brust aufzubauen. Ja, zum Beispiel jetzt, ja.
Oder dicke Arme.
Da tut sich oftmals eine andere Priorisierung auf, so ein bisschen. Aber man muss immer mal schauen, okay, was hat man überhaupt für Person vor sich? Weil daraus ergeben sich eigentlich die meisten Unterschiede. Weil ihr werdet lachen, man sagt ja immer, oder man hat vor vielen Jahren gesagt so, Frauen können pauschal gesagt mehr Volumen ab. Können Sie sich an das erinnern? Hat man vor vielen Jahren gesagt, so Frauen können einfach mehr Arbeit verrichten, die regenerieren schneller. Und das mag, und das will ich jetzt auch wirklich mal klar sagen, das mag auf viele Frauen, wenn man jetzt mal so Schnittmenge hernimmt, dann mag das auf viele Frauen vielleicht sogar zutreffen. Sei es jetzt in Bezug auf die nicht so hohen absoluten Lasten, die sie vielleicht bewegen oder irgendwelche anderen Themen. Aber am Ende des Tages habe ich auch Athletinnen, die können 4 Sätze 2-mal die Woche für eine bestimmte Muskelgruppe nicht regenerieren. Ja, das heißt, N ist immer gleich 1. So. Es muss immer, es muss immer auf das Individuum bezogen sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht pauschal hergehen und sagen, ja, diese und jene Aussage in Bezug aufs Training trifft jetzt auf jede Person zu. Das heißt, die Frage, müssen Frauen anders trainieren als Männer, ist einmal definitiv nicht nein zu beantworten, weil, und das haben wir auch in dem Podcast von Mike besprochen, so die physiologischen Grundbedingungen, die ändern sich ja jetzt nicht auf einmal. Es ist ja nicht so, als ob jetzt eine Frau mit 8 bis 12 Reps besser Muskulatur aufbaut, als ein Mann, der vielleicht mit 5 bis 8 Reps Muskulatur aufbaut. Oder ein Mann, der mit 20 bis 30 Reps Muskeln aufbaut und eine Frau muss 10 bis 15 machen oder sowas. Genau das gleiche Thema ist es mit dem Volumen. Genau das gleiche Thema ist es mit der Übungsauswahl. Es gibt nicht Übungen, die sind, also es gibt auch Männer, die machen Glute Kickbacks, so, weil es einfach eine Übung ist, die eine gewisse anatomische Funktion, einen biomechanischen Rahmen abdecken, und dann macht die Übung Sinn für ein Individuum, nicht für Frauen, nicht für Mann, sondern für ein Individuum. Und genauso muss ihr das Ganze approachen, wenn es an Programmgestaltung geht, bei Frauen beispielsweise. Also immer das Individuum steht im Vordergrund mit Ressourcen, Kapazitäten und Co. Und das ist eben wichtig. Also pauschal kann man das Ganze nicht sagen. Gibt es viele Frauen, die beispielsweise häufiger eine gewisse Muskelgruppe trainieren können oder in einer Session etwas mehr Arbeit verrichten können? Ja, gibt es definitiv. Das kann ich aus der Praxis sagen. Aber immer davon abhängig, auf welchem Trainingsstand ist die Person, was für Lebensumstände hat die Person und wie hart kann sie auch trainieren? Weil es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, boah, ich muss so viel machen für dieses und jenes, trainieren aber dann beispielsweise nicht hart. Auf der gleichen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe Frauen, die trainieren so unpackbar hart als 90% aller Männer, die ins Fitnessstudio gehen.
Ja,
ja? Deswegen kann man da nichts pauschalisieren. Ich meine, du coachst auch viele Frauen. Ich weiß auch, welche Trainingsansätze du so verfolgst. Und ich kann mir sicher sein, deine Frauen und meine Frauen im Team trainieren 90% aller Männer in Grund und Boden.
Ja. Würde ich genauso sehen tatsächlich. Na, also ich sag mal, aus dem Leistungsbereich kennt man das sicherlich, dass Frauen vielleicht ein bisschen zu zögerlich sind, so ein bisschen auch vielleicht Angst haben vor den Gewichten. Das sind jetzt so ein bisschen die Lifestyle-Thematiken. Bei meinen Wettkampfathletinnen ist es so, die schießen sich wirklich abartig teilweise ab. Ne? Also da muss man auch wirklich dann eher auch die Bremse reinmachen und vielleicht auch, wie du schon sagst, vielleicht auch eher Volumen nochmal reduzieren. Vom Grundsatz her kann man vielleicht schon sagen, so, dass das, was wir in der Praxis sehen, eine Frau ist vielleicht toleranter als ein Mann, beispielsweise die Wellnessklasse, wenn man sieht, wie da gleich 3-mal in der Woche die Beine zerfetzt werden, das wirst du bei einem Mann wahrscheinlich nicht so häufig sehen. Das ist so das beste Beispiel eigentlich. Aber vom Grundsatz gebe ich dir auch recht. Es ist natürlich immer auf das Individuum zu beziehen. Ein gutes Beispiel ist auch mal als unterstützter Athlet kannst du ja mehr machen, weil du regenerierst ja besser. Was ist, wenn der unterstützter Athlet in Schichtarbeit ist, 4 Stunden schläft, 3 Kinder hat und nicht weiß, wie er über den Tag kommt, weil er finanziell schlecht dasteht? Der andere ist vielleicht netti, schläft 8 Stunden, hat einen Bürojob, ne, das musst du ja auch immer sehen. So, das heißt, genau was du gesagt hast, die Rahmenbedingungen als solches, und das ist ja auch ein Teil, den wahrscheinlich du genauso wie ich in der Anamnese abfragen wirst oder auch im Anamnese-Erstgespräch, wie auch immer, man muss so ein bisschen rausfinden, was ist es für eine Person, die man vor sich hat, ne, und dementsprechend natürlich, Thema, was wir im letzten Podcast hatten, individuell hier das Ganze auch festlegen und definieren.
Und es ist ja auch eine Frage, jetzt nehmen wir mal vom Mike die Frau her als Beispiel, ja, Wellnessathletin. Weil du jetzt gesagt hast, ja, als Wellnessathletin 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche vielleicht sogar Beine trainieren. Das funktioniert aber auch nur, Sascha, weil du den restlichen Körper dann nicht so stark annimmst. Du kannst nicht 4-mal die Woche Beine trainieren und 4-mal die Woche Oberkörper trainieren. Funktioniert nicht so. Also ich glaube schon, dass das bei vielen Männern auch funktionieren kann, nur wollen Männer trotzdem noch im Oberkörper trainieren. So. Ja? Also ich kenne kaum einen Mann, der 3-mal die Woche Unterkörper trainiert und 1-mal die Woche Oberkörper beispielsweise. Hingegen eine Wellness-Athletin beispielsweise kann das definitiv machen, weil sie den Oberkörper einfach depriorisiert. Wo wir jetzt wieder beim Thema Individuum wären. Aber wie schaut zum Beispiel das von der Maria aus, Mike? Das Trainingsprogramm.
Ja, es ist genau so, wie ihr es gerade gesagt habt. Also bei Maria war es ja so, die hat am Anfang in der Eigenregie trainiert und natürlich auch den ganzen Körper, wie es halt so üblich ist. Und seit sie gezielt für die Wellnessklasse trainiert sie gar keinen Oberkörper mehr. Und hat natürlich auch dazu geführt, dass der Unterkörper sich wahnsinnig gut entwickelt hat. Und gerade was ihr meintet, Stichwort Trainingsintensität, wer das mal sehen möchte, schaut bei Maria auf Instagram rein, in die Stories vom Training. Nicht nur, dass die Sätze wirklich ins Muskelversagen ausgeführt werden, auch die Trainingsgewichte, die stellen, glaube ich, jeden Mann bei uns im Studio in den Schatten. Ich kenne da vielleicht eine Handvoll, die ähnliche oder höhere Gewichte nehmen, alle anderen nehmen weniger. Auch das wieder ein Punkt, das ist nicht Frauen- oder Männer spezifisch, sondern es ist einfach die Frage der Progression, wenn man dreimal die Woche schwer Beine trainiert und das über Jahre, dann wird man halt auch immer stärker. Wir machen dann immer wieder mal so ein Technik-Reset, um nochmal ein bisschen vom Gas zu gehen, vielleicht auch die Belastung für die passiven Strukturen ein Stück zurückzunehmen. Wir hatten es jetzt im Aufbau, dass die Knie schon gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf Split Squats mit über 100 Kilo. Das ist halt auch echt viel. Also ich mach's nicht.
Und jetzt haben wir es halt du hast auch keine schlechten Beine.
Du hast auch keine schlechten Beine. Aber ich mache keine Gewichte ansatzweise wie Maria.
Aber da wären wir jetzt ja auch wieder beim Thema von zum Beispiel jetzt unterschiedlichen Klassen, weil ja auch innerhalb von Frauen gibt es ja unterschiedliche Klassen jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt auf Wettkampf-Bodybuilding beziehen, und da sind ja auch massive Unterschiede. Eine Figurathletin wird jetzt anders trainieren als die Maria, die in der Wellness-Klasse startet. Und die kann wiederum anders trainieren, weil sie eben nicht dreimal die Woche Unterkörper trainiert. Die wird einfach mehr Oberkörper trainieren. Und deswegen muss man einfach das Individuum im Vordergrund rücken, weil es einfach ist einfach Fakt, dass gewisse Klassen gewisse Anforderungen mitbringen, gewisse Needs, und dann auch, wie wir in der ersten Episode schon gesprochen haben, gibt's halt innerhalb von einer Person in Anbetracht der Klasse nochmal innerhalb von der körperlichen Entwicklung wiederum Stärken, Schwächen, die man dann rausarbeiten muss. Und so schaut halt das Training bei jeder Person unterschiedlich aus. Klar, wenn jetzt eine Lifestyle-Athletin zu mir kommen würde und sagt, hey Chris, ich möchte jetzt einfach gut ausschauen, so ein bisschen Strandfigur haben. Ja, natürlich, was wird dir trainieren müssen? So ein bisschen in die Richtung wie eine Bikini-Athletin vielleicht. Ein bisschen Unterkörper dominant, aber im Oberkörperbereich auch. Schultern, Rücken, dies, das. Ja. Dass einfach der ganze Körper so ein bisschen schöne Shape bekommt, so eine Sanduhrenform, so Hourglass Shape, wie man so schön sagt, jetzt in Bezug auf Bikini-Klasse beispielsweise. Und das, ja, ist einfach wieder die Frage, okay, was will man machen? Aber dieser typische Mythos von dem, wenn jetzt eine Frau 1:1 trainiert wie ein Mann, dann schaut man auf einmal wie Chris Bumstead aus, also da kannst du lang trainieren.
Ich sag mal, das Anforderungsprofil der Sportart ist ja mal das Entscheidende. Wenn wir jetzt mal an verschiedene Sportarten denken, hier übertragen wäre es das Anforderungsprofil der jeweiligen Klasse. Na, Bikini-Klasse, NPC, ist halt Gluteus, ist halt Schulter, ist ein bisschen vielleicht noch Rücken dann, je nachdem in der Frontpose oder so. Wellness ist klar, Unterkörperdominanzfigur, relativ ausgeglichen mit einer, ich sag mal, oben breit, unten schmal sozusagen, ja, also in der Taille schön schmal. Das sind ja so Muster, die auf der Basis man ja dann erstmal anfangen kann, und dann muss man natürlich schon schauen, wie du schon sagst, Stärken und Schwächen. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Fitmodel-Athletin, wo wir das Feedback bekommen haben, das ist eigentlich fast schon zu hart und zu viel, aber Gluteus könnte ein bisschen mehr sein. Natürlich haben wir das Training komplett auf den Kopf gestellt. Das war auch das, wo aus der FIBO raus bin, wo ich schon gesagt habe, du, ein bisschen mehr Gluteus, und ich glaube, das hätte im First Callout hätte zumindest zum Klassensieg gereicht. Und oder zumindest 1 oder 2. Und das ist ja natürlich jetzt auch das, was du dann natürlich individuell dann priorisieren kannst. Ja.
Aber da sprechen wir ja schon, Sascha, da sprechen wir ja schon von so einem hohen Level. Da sprechen wir ja wirklich schon von dem, dass du programmgestaltungstechnisch wirklich eine Feinarbeit verrichten musst. Wenn es heißt, ja, sie darf eigentlich nimmer überall mehr werden, aber im Gluteus-Bereich, vielleicht dann sogar irgendwie im Bereich vom oberen Gluteus, Gluteus Medius und Co. und die obere Entfassung von Gluteus Maximum, ja, da darf aber noch ein bisschen mehr werden. Da sprechen wir dann wirklich schon von so einer Feinarbeit. Ich habe zum Beispiel auch Bikinis, wo ich wirklich drauf schauen muss, dass die ihr Volumen, das sie akkumuliert, für einen Glut, hauptsächlich über Übungen abdeckt, die den Glut voll isolieren, weil ich nimmer will, dass irgendwie die Teile breiter wird, solche Sachen, dass einfach die Bauchdecke nimmer zu viel Spannung erfährt und all solche Geschichten. Das sprechen wir wirklich schon von technischen Raffinessen, aber das trifft ja auf alle Leute zu. Das kann man auch auf Men's Physikathleten meinetwegen ummünzen.
Aber,
ja.
Aber das, was du jetzt gerade genannt hast bei der Bikini-Klasse, ist natürlich was jetzt komplett anders ist zu dem Standardplan, den du bekommst, wenn du in ein Fitnessstudio gehst und sagst, hier, ich möchte abnehmen, ich möchte ein bisschen Gluteus, dann bekommen sie ja immer den gleichen Standard, und das ist natürlich was so eine ganz, ganz andere Welt eigentlich ist. Gell? Das ist mal so, finde ich auch cool, dass du das jetzt mal so rausgearbeitet hast, weil das sind natürlich dann die Unterschiede. Das ist auch gar nicht unbedingt das, was jetzt vielleicht gesundheitsmäßig das Sinnvollste wäre. Ne? Also auch gerade, wenn es geht um Rumpftraining oder so, vielleicht eher ein bisschen zurückzufahren, einfach aufgrund der Optik. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du machen würdest, wenn du sagst, du willst für deine Rückengesundheit trainieren. Ne?
Da sprechen wir jetzt wirklich von sehr spezifischen Programmgestaltungen in Bezug auf Wettkampfsport. Und das ist, es ist ja nun mal, also das, was wir jetzt da machen mit unseren Leuten oder so, das ist ja Schönheitswettbewerb am Ende vom Tag. Wer schaut am schönsten aus auf der Bühne? So, am besten für das Kriterium von der Klasse. Ja, das hat dann mit Gesundheitssport eh nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, über Gesundheit werden wir auch noch sprechen.
Ja, vielleicht nochmal ein anderes spezifisches Thema, was wir uns ja auch notiert hatten. Wir haben ja jetzt schon echt gut rausgearbeitet, dass es jetzt, was das Training als solches angeht, diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern nicht gibt. Aber einen biologischen Unterschied gibt's ja wohl, und das ist der Zyklus. Und da gibt's dann doch wieder hin und wieder jedenfalls welche, die promoten, man sollte zyklusbasiert sein Training gestalten. Vielleicht, Chris, was kannst du dazu sagen? Wenn du sagst, du hast überwiegend Frauen im Coaching, ist das bei dir ein Thema?
Wenn dir Gesundheit und Performance im Gym wichtig sind, dann hast du garantiert auch das eine oder andere Supplement bei dir zu Hause stehen. Mit Code Sascha kannst du bei Vitaminversand24.com immer den besten Preis erhalten. Das sind immer 10% oder je nach Aktion auch bis zu 25%, je nach Produktgruppe. Vitaminversand24 ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Aachen. Vitaminversand hat das größte Sortiment an Supplements in Deutschland. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch alles finden, was ihr braucht, von nur einem einzigen Hersteller und könnt formatig dieses hier unterstützen. Ja, Leute, danke für euren Support. Kurt Sascha bei Vitaminversand24.com. Ja,
tatsächlich ist es nicht der Regelfall. Es ist ganz lustig. Als ich mir angefangen habe, mit Frauencoaching wirklich intensiv auseinanderzusetzen, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, ich habe von Lyle McDonald die Women's Book gelesen. Das ist ewig alt. Wann ist das rausgekommen? 2016 oder so. Ich habe das 2016 gelesen, einfach weil mich diese Thematik so interessiert hat. Und dann habe ich da ewig viel verkompliziert. Natürlich war es cool, weil ich habe mir damals schon voll gut ausgekannt, was den weiblichen Zyklus angeht und all Dinge, die dafür wichtig sind und auch das Umlegen auf verschiedene Sportarten und wann belastungsintensivere Phasen in der Theorie mehr Sinn machen als in anderen Phasen und. Aber ich kann euch eines sagen, in der Praxis ist es selten so, dass ein Übereinstimmen von Zyklus mit der Trainingsplanung notwendig ist oder Sinn macht. Ja, es gibt aber vereinzelt durchaus Fälle, wo prämenstruell beispielsweise eine derartige Dysfunktion im Alltag vorliegt, sei es schmerzbedingt, energielevelbedingt oder vielleicht sogar in die Richtung PMDD, also wirklich depressionsartige Zustände in einer Phase vor der Periode, wo es Sinn macht, etwas zurückzustellen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, da mache ich immer am Ende vom Zyklus 2 bis 3 Trainingseinheiten, die etwas weniger, ich nenne es jetzt mal auf Englisch und bitte verzeiht mir diese teilweise denglische Sprache, aber die so weniger overwhelming sind einfach. Also oft steht sie dann einfach da und sieht so das Training vor sich und denkt sie so, okay, wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann haben wir halt zum Beispiel so 2, 3 Einheiten, wo sie zum Beispiel von jeder Übung einfach Ansatz weniger macht. Das reicht ihr oftmals schon aus. Oder ich habe eine andere Klientin, da ist wirklich so stark, die hat wirklich sehr, sehr starke Periodenschmerzen, also wirklich, wirklich starke Krämpfe etc., die macht dann halt einmal 3 Pausentage am Stück am Ende vom Zyklus oder sowas, ja. Aber das sind sehr, also ich habe sehr viele Frauen Coaching und habe in meinem Leben sicherlich schon über 500 Frauen gecoacht und das sind eher die Ausnahmefälle, das ist nicht die Regel. Ja. Also zyklusbasiertes Training als solches, als Tool, ich nenne es jetzt trotzdem mal das Kind beim Namen so, als Tool für die Vermarktung, halt eh für nicht sinnvoll. Im Einzelfall auf eine Person, und da wären wir jetzt wieder beim Individuum und die Macht, ein Individuum zu coachen und zu adressieren. Im Einzelfall kann sowas schon Sinn machen. Und da kann es auch Sinn machen, andere Modalitäten zu implementieren, um eventuelle Zyklusbeschwerden auch abzuschwächen und Co. Aber das Wichtigste ist trotzdem, dass man zunächst einmal schaut, okay, wie geht es einer Person in unterschiedlichen Zyklusphasen? Wann ist sie vielleicht performativer? Wann ist sie weniger performativ? Treten Beschwerden auf und Co. Und dann kann ich basierend darauf eventuelle Rückschlüsse ziehen, was das Training angeht, aber nicht andersrum. Ich gehe nicht her mit der theoretischen Annahme, dass der Zyklus eine Auswirkung darauf hat und wirf dann irgendwie so, weil ich lustig bin, irgendwie irgendwelche Phasen der Frau da hin, sondern ich gestalte es eben eher reaktiv und basierend, wie gesagt, auf die Person.
Ja, ähnlich wie so die Leute im Prinzip, dass man sagt, man merkt, man ist irgendwie gerade ermüdet aufgrund von zu viel Belastung, macht dann intuitiv eine Pause vielleicht mal 2, 3 Tage, anstatt irgendwie so ein Deloads fest einzuplanen. So mache ich es tatsächlich auch. Also ich würde jetzt auch gerade sagen, aktuell vielleicht 2 Fälle, wo das ein bisschen größere Rolle spielt, wo wir dann intuitiv auch schauen, was macht jetzt gerade aktuell Sinn. Aber ansonsten ist es tatsächlich in meiner grundsätzlichen Gestaltung von den Plänen, eigentlich spielt es auch wirklich gar keine Rolle, muss man sagen. Ja.
Ja.
Ja, gut. Ein anderes Thema, vielleicht noch gar nicht so in der Trainingsecke, sondern was auch immer wieder gefragt wurde. Ernährung bei Frauen und Männern, sollte die unterschiedlich gestaltet werden oder nicht? Was kann man dazu so allgemein erstmal sagen, bevor wir da wieder in die Details einsteigen?
Magst du vielleicht anfangen, Sascha, weil mich würde dein Take dazu kurz interessieren.
Ja, also vom Grundsatz würde ich sagen, gerade das Thema Diät ist auf jeden Fall natürlich ein sensibles Thema, bei Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Männern. Ist aber die Frage natürlich auch, sind die Mädels natural oder eben nicht? Ja, das ist natürlich auch bei Männern ein Thema. Das haben wir bei Männern auch schon oft diskutiert, dass jetzt zum Beispiel der Fettanteil vielleicht in der Ernährung bei Männern, die jetzt unterstützt sind, nicht ganz mehr so kriegsentscheidend ist. Da macht man vielleicht nur eine Basic-Versorgung. Wenn man halt nicht mehr Kalorien über hat, ist es natürlich auch abhängig davon, was hat man zur Verfügung. Ja. Ich weiß ja, ich kenne auch die Diskussion, ja, aber 1000 oder 1200 Kalorien, ist das nicht ein bisschen wenig? Das ist ja auch so ein Thema, gerade bei den Bikini-Mädels oder jetzt Fitmodel-Mädels. Es gibt halt Fälle, die stehen nachher mit 2500 auf der Bühne bei den Mädels, und ich habe auch Fälle, da muss ich auf 1000 Kalorien oder so runter. Aber ich bin froh, wenn das Cardio da nicht so hoch ist. Das ist dann einfach auch in dem Fall möglicherweise auch nötig, ohne jetzt vielleicht das auch bei den PDs zu übertreiben. Ja. Jetzt konkret zum Thema Ernährung. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, Chris. Ich versuche tatsächlich immer so ein bisschen, wenn sie jetzt wirklich in Anführungszeichen natural sind oder zumindest nicht mit Sterinen, und das sind ja bei mir eigentlich so ziemlich fast alle, bis auf den höheren Klassen, den Fettanteil jetzt nicht zu niedrig zu gestalten. Na, und wobei das natürlich irgendwann auch ein Thema ist, wenn du in alle Wettkampfform kommst, ist der KFA so niedrig, der Zyklus bleibt meistens ja dann auch irgendwo aus. Na, wobei ist es auch, das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt eine Top-Athletin, die eigentlich für die Bikini-Klasse, für die normale, in der NPC schon fast zu hart ist, die doch eigentlich Trend-Bikini startet bei PC, und aber die jetzt die letzten Tage ihren Zyklus bekommen hat, kurz vor der Europameisterschaft. Und die hat wirklich einen ultraniedrigen Körperfettanteil. Ja, also ich sag mal so, ich versuche es schon immer so zu gestalten, dass es irgendwie noch ein paar Fette im System sind, aber es geht halt manchmal gar nicht anders. Ne? Es ist halt irgendwo, du musst da schauen, du musst deine Muskulatur schützen. Das heißt, Protein ist immer das, was bei Männern und Frauen für mich immer die höchste Priorität hat. Dann schaue ich bei Frauen vielleicht ein bisschen mehr nach den Fetten, und ja, dann bleibt bei meistens auch nicht mehr wahnsinnig viel über.
Ja, du hast jetzt ein paar coole Punkte angesprochen. Also natürlich, ich meine, wenn wir jetzt vom Wettkampfsport sprechen, dann sprechen wir automatisch nicht mehr vom Gesundheitssport. Das muss den Zusehern und Zuseherinnen nochmal bewusst sein, ja. Aber ich bin kein Fan davon, wenn jetzt eine Lifestyle-Athletin sagen würde, hey, ich will einfach nur abnehmen, und die schreddert sich dann auf 1000 Kalorien oder so runter. Preis dann halt, ja. Da bin ich absolut kein Fan davon. Im Wettkampfsport schaut das Ganze allerdings anders aus. Da können wir natürlich immer das gesundheitliche Optimum innerhalb unserer Zielsetzung wählen, ja, definitiv, aber irgendwann hört halt Gesundheit leider auf, wenn es wirklich darum geht, mit dem angemessenen Conditioning schlussendlich auf der Bühne zu stehen, und da muss man einfach auch als Coach leider die Schritte einleiten, um das Ganze dann, wie gesagt, trotzdem noch so gesund wie möglich zu gestalten, aber halt innerhalb der Zielsetzung auch zu agieren. Da überwiegt leider ab einem gewissen Punkt in einer Vorbereitung beispielsweise die Zielsetzung gegenüber der Gesundheit. Natürlich treffe ich dann zum Beispiel Maßnahmen wie Hormonersatztherapien und diese ganzen Geschichten, dass eben keine negativen Folgen durch den Hormonmangel, der dann zeitweise vorliegt, quasi vorliegen. Aber es ist trotzdem einfach abseits von gesund. Was jetzt die Ernährung angeht, also ich möchte jetzt so vielleicht mit dem Mythos aufräumen, einmal initial, dass nur irgendwie die Fettmenge zuständig dafür ist, ob eine Person gesund ist oder nicht. Weil wenn wir uns ehrlich sind, in einer Vorbereitung, was jetzt eigentlich die Repräsentation von einer harten Diät ist, ja, Wettkampfvorbereitung, ja. Und in einer Wettkampfvorbereitung ist üblicherweise so, dass natürlich der Gesamtenergieumsatz höher wird, weil du dir einfach super viel bewegen musst, weil du Cardio machst und so weiter und so fort, weil du einfach viel machst, weil du aktiv bist, Stress steigt an, Cortisol steigt an und Co. Und auf der anderen Seite wird natürlich die Nahrungszufuhr immer weniger. Was dann entsteht, ist ein sogenanntes relatives Energiedefizit. Das kennt man jetzt fachjargontechnisch unter RADS, also Relative Energy Deficiency Syndrome. Und das ist eigentlich dann die Summe aller dieser Faktoren. Und das führt dann dazu, dass diese ganzen Erscheinungen auftreten, wie zum Beispiel das Ausbleiben der Periode und Co. Also alleinig die Fettmenge ist auch nicht so relevant dafür, sondern vielmehr dieses akute Energiedefizit, was dann eben vorhanden ist und dann eben nicht nur akut ist, sondern eben auch mittel- bis langfristig. Und darüber hinaus, genau. Und darüber hinaus halt auch nicht nur die Fettmenge, sondern auch die Fettqualität, weil man kann schon über gewisse Zeit oder man muss auch, so wie du schon vorher gesagt hast, über gewisse Zeit vielleicht einmal eine niedrige Fettmenge wählen. Aber wichtig ist halt, dass die Fette, die du dann wählst, die du in deiner Ernährung implementierst, nicht nur irgendwie Erdnussbutter ist oder sowas, sondern dass sich das aus guten Fettquellen zusammensetzt, die eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen Cholesterin liefern, was ja auch wichtig ist für die Hormonsynthese beispielsweise. Ja, und das dann eben kombinierst mit hochwertigen Fettquellen wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und Co., die eigentlich bei allen von meinen Leuten immer ungetrackt implementiert werden bis zum Ende der Vorbereitung, sodass hier auch keine Einsparung oder sowas vorliegt. Natürlich vermeidet man es, bei einer 50-Kilo-Athletin unter 30 Gramm Fett zu gehen. Ja, natürlich. Lässt sich es immer vermeiden? Nein, aber man muss dann eben die Ernährung wirklich super, super schlau gestalten und das Gesamtsetup halt so aufziehen, dass der gesundheitliche Schaden halt minimiert wird. Mhm. Ja, aber ja, wichtig ist halt, eben wie du schon sagst, so Proteine natürlich priorisieren mit ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht sogar ein bisschen höher. Dann eben Kohlenhydrate und Fette so wählen, dass es halt für die Person zum aktuellen Gesundheitszustand noch passt. Ja, aber grundsätzlich jetzt wirklich maßgebliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern auch hier festzulegen, würde ich nicht. Männer können es häufiger oftmals ab, wirklich mit der Fettmenge sehr tief zu gehen über kürzere Zeitspanne als Frauen, so dass jetzt eine Frau auf komplett Trace Fats, also wirklich nur Fette, die aus den Kohlenhydraten und Eiweißquellen raus resultieren, setze, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Bei einem männlichen Bodybuilder, der vielleicht noch unterstützt ist, kann man das vielleicht sogar machen. Ja, der dann irgendwie nur Trace Fats und Omega-3-Fette über eine kurze Zeitspanne konsumiert. Ja.
Und auch hier wieder ein ganz wichtiger Punkt, es ist auch abhängig von der Person. Ne? Du hast immer mal Athleten in der Prep, wo ich merke, ich kann hier nicht mehr anziehen, dann steigt die Person aus. Ne? Ich gehe lieber diese 5% Kompromiss und bringe ihn auf die Bühne erstmal und schaue halt dann, wie er oben ausschaut und was dann vielleicht noch zu tun ist. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich habe auch schon Fälle gehabt, gerade bei Mills, wo es heißt, können wir nicht noch mehr anziehen? Und ich denke, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber let's go, können wir machen. Also du musst ja mal schauen, wie fühlt sich die Person in der Situation. In der Theorie mag das jetzt ja auch, wie du schon sagst, alles schön sein, wir halten die Fette hoch, wir halten das Defizit gering, wir gehen am besten gar nicht unter 1500 Kalorien, aber die Praxis zeigt einfach, das reicht halt nicht aus, wenn du in diesem Sport Wettkämpfe gewinnen willst. So, ja. Und das ist halt auch, du hast es am Anfang gesehen, wie ich angefangen habe zu überlegen, ich habe überlegt, wie sage ich das am besten? Das ist immer so, ich bin immer so jemand, der ungern die Wahrheit sagt bei sowas. Ich versuche es ein bisschen nett zu umschreiben, aber es ist tatsächlich so, Leistungssport ist kein Gesundheitssport und Bodybuilding im Besonderen ist schwierig mit Gesundheit. Ich sage immer, du brauchst ein gewisses Maß an Gesundheit, um diesen Sport leistungsorientiert ausüben zu können.
Aushalten
zu können, genau. Und wenn dir das fehlt, na, dann wird es irgendwann auch zum Problem werden im Sport. Ja.
Das fette Problem bei Frauen tritt dann auf, wenn sie lange starten, also jetzt im Zuge von Wettkampf-Bodybuilding und sehr häufig starten. Wenn sie zum Beispiel nie ihre Periode rückgewinnen oder wenn sie nie eine anständige Regenerationsphase durchmachen, das ist ein Problem. Der Körper kann so eine Wettkampfvorbereitung schon mal ab so. Ja, aber das häufige Problem tritt dann halt auf, wenn man immer wieder da reingeht und wenn mir dann Frauen daherkommen und sagen, ja Chris, ich habe seit 4 Jahren keinen Zyklus, weil ich irgendwie auf Dauerdiät bin oder so, dann läuten die Alarmglocken. Und dann muss man die Person da mal rausholen. Vielleicht sogar eben nachhelfen. Also es ist ja natural, noch eine Hormonersatztherapie mit Progesteron, Estradiol und Co. zu machen. So, aber dann einfach mal den Takt wieder vorzugeben für den Körper und so. Die Ernährung einmal zu standardisieren. Schauen, dass eben, wie du schon sagst, zumindest isokalorisch das Ganze gestaltet wird mit Erhaltungskalorien, mit einer adäquaten Fettmenge, guter Qualität und. Das ist dann umso wichtiger. Ja. Aber das ist auch bei Männern wichtig, ja. Ich kenne auch naturale Athleten, ja, die sehr, sehr lange Recovery-Phasen durchmachen müssen, um ihre Hormone beispielsweise wieder auf ein adäquates Maß hochzubringen.
Das ist ein spannendes Punkt, weil so bin ich tatsächlich 2016, 2017 zu Bodybuilding gekommen. Damals habe ich in der Postdoc-Phase, ich habe die HBL angefangen und eigentlich auch zu Ende gebracht. Und die letzte Studie, die mir noch gefehlt hat, das war natürlich eine Studie über die physiologischen Auswirkungen einer Wettkampfvorbereitung im Natural-Bodybuilding. Also ich habe mich sehr, sehr intensiv damit befasst, was passiert im Laufe einer Wettkampfvorbereitung, natürlich dann auf der naturalen Basis, was passiert hormonell. Und du siehst dort halt tatsächlich, wenn du adäquate Betruten wehst, wie das damals mit meinen Klienten dann gemacht haben, dass da gar nicht so alles sich negativ verändert. In den Studien, die bis zu dem Zeitpunkt vorlagen, das waren meist junge Athleten, die einfach 3 Stunden Cardio am Tag gemacht haben, riesen Defizite gefahren haben, wo dann natürlich Testosteron im Eimer war, Schilddrüsenhormone waren im Eimer. Das waren meine zwei, ich hatte 2 Masters-Athleten damals. An den Beispielen konnte ich das so gar nicht bestätigen. Ne? Die haben aber auch ein Jahr Diät gemacht für den Wettkampf. Die haben Diet Pricks eingelegt. Die haben also wirklich versucht, State of the Art, die Prep zu gestalten. Und das, du siehst auch da natürlich die Unterschiede nicht nur von Person zu Person, sondern auch, welche Maßnahmen wurden ergriffen. Und noch ein wichtiger Punkt, den du eben genannt hast, den will ich auch kurz nochmal einwerfen, was auch, glaube ich, so Kernproblem ist, im Männer-Bodybuilding brauchst du gefühlt, nach jeder Saison weißt du, du brauchst mehr Muskulatur. Bei den Bikinis und Fitmodels ist es natürlich oftmals so, sie haben das Maß an Muskulatur schon. Das heißt, die Mädels wollen natürlich früher Herbst starten. Und dann hast du einfach diese Recovery nicht so. Das ist halt echt ein Problem. Ich habe auch so Fälle im Team, wo jetzt die 5., 6. Saison schon machen wollen. Aber auch, ich merke auch schon, dass so ein bisschen eigentlich die Luft raus ist, aber man will ja immer in Shape bleiben. Ne? Also das ist auch wieder dieser Punkt, wo du als Coach dann wieder auch sehr viel im mentalen Bereich arbeiten musst und auch mal sagen, oder kommunizieren musst, du musst es auch mal zulassen, dass du mal nicht so krass in Form vielleicht bist, ne? Und auch mal ein paar Kilo schwerer bist als Wettkampfgewicht.
Das ist vielleicht.
Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, ja. Chris, mit dem Thema Hormonersatztherapie bei Frauen. Jetzt sind wir, glaube ich, alle 3 bei Doctrinus, wenn ich es richtig überblicke. Ich habe häufig den Eindruck, dass dieses Thema unter Frauen mehr oder weniger totgeschwiegen wird, dass auch keiner da so richtig weiß, auf was er achten muss und wenn er denn da Defizite hat, an wen er sich da wenden kann. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen tiefer einsteigen, denn ich glaube, der Titel des Podcasts wird auch einen Haufen Frauen hier anlocken, die vielleicht auch gerade solche Fragen haben.
Es ist tatsächlich super interessant, dass du Doctrinus ansprichst. Ich arbeite ja seit jetzt mittlerweile einem halben Jahr mit den Ace zusammen. Also bin auch Doctrinus Kooperationspartner. Ich trage das jetzt nicht offiziell nach außen, aber ich verwende es hauptsächlich für mein Team tatsächlich. Und ich kann sagen, dass sicherlich ein Viertel aller Frauen in meinem Team dort Patienten sind. Ja, und das ist schon sehr wild. Oder zumindest seitenweise Patientinnen waren auch. Ja, also so jetzt nicht dauerhaft, aber das heißt, ich verwende diesen Ersatztherapie-Approach mit sehr, sehr vielen. Weil was passiert im Zuge von einer Wettkampfvorbereitung oder auch, ich habe so viele Frauen, die auch zu mir kommen, die vor 3 Jahren die Pille abgesetzt haben und nichts hat sich getan, niemand hat sich darum gekümmert. Sie haben keinen Anklang gefunden bei irgendwelchen Frauenärzten oder Frauenärztinnen. Ja, und da gehe ich dann her und sag halt, okay, das wird eventuell Sinn machen, machen wir das über Doctrinus und haben wir da einen guten Ansprechpartner an der Hand und die machen das jetzt mit dir. Und siehe da, nach kürzester Zeit stellt sich was ein, weil man einfach den Takt vorgibt mit einer bioidentischen Hormonersatztherapie, mit bioidenten zugeführten Progesteron und Estradiol oder eben einem von beiden, ja, kommt immer drauf an, aber entweder ist es nur Progesteron oder ist eine Kombination aus beiden üblicherweise. Natürlich dann auch mit, wie schauen die Schilddrüsenparameter aus? Ich meine, dem allen zugrunde liegt natürlich eine Blutanalyse, klar, damit man den Status quo erhebt und man schaut, okay, wo liegen Defizite vor und. Auch auf einer mikronährstofftechnischen Basis. Aber da fängt ja oftmals schon einmal das Problem an. So, die Leute wissen gar nicht, okay, worauf sollen sie überhaupt schauen, so? Und ihnen hilft aber niemand, so. Geh einmal zum Arzt und sag, ich brauche ein Blutbild. Was machen sie? Eine normale Hämatologie. Das sind dann wahrscheinlich, ja. wenn Glück hast, sind irgendwelche Organwerte oben, irgendwie Leberwerte, Nierenwerte und so. Ja. Aber ja. Welcher Arzt nimmt denn die Mikronährstoffe ab? Welcher Arzt nimmt denn die Mikronährstoffe im Vollblut vielleicht sogar ab? Ja, wer kommt dann mal auf die Idee, einen Omega-3-Index zu machen? Wer kommt dann mal auf die Idee, nicht nur den TSH-Wert zu bestimmen bei der Schilddrüse, sondern vielleicht auch die freien T3 und T4-Werte. Solche Geschichten, da beginnt eigentlich das Grundproblem schon, muss man ganz einfach so sagen. Und deswegen kommt man als Frau so wenig häufig zu eben solchen durchaus machtvollen Approaches, wenn sie natürlich in Zusammenhang stehen mit generellen Anpassungen auch im Lebensstil. Weil ich kann jetzt nicht nur sagen, hey, du bekommst jetzt eine Periode zurück, wenn du jetzt Progesteron und Estradiol-Ersatztherapie machst, weil da muss natürlich auch sichergestellt werden, okay, die Person soll jetzt nicht vielleicht unbedingt in der Wettkampfvorbereitung sein. Obwohl ich jetzt einen lustigen Fall gehabt habe von einer Person, die ja 2 Jahre Periode gehabt und hat in ihrer letzten Peak Week ihr Periode zurückbekommen. auch sehr komisch. Das habe ich auch noch nie gehabt. Das war absolut wild. Aber
die willst du da nicht haben.
Ja, die willst du da nicht haben, ne? Aber na, das ist ein Ansatz, also Doctrinus ist eine super Anlaufstelle dafür. Mhm. Natürlich sollte man zuallererst wissen, wie schaut's aus, also wie schauen die Hormone überhaupt aus, Blutbild machen, ja, etc. Und ich meine, viele Frauenärzte.
Ich habe das ja schon häufiger gehört mit dem netten Arztbesuch, wo dann natürlich der Arzt, wenn man ihn da entsprechend bittet und der da auch ein Grundverständnis zumindest entwickelt hat, die Hormonwerte abnimmt, die bei einer Frau interessant sind, also Progesteron, Estradiol und Testosteron. Und dann sagt der, nach dem, was ich hier sehe, nehmen Sie offensichtlich Anabolika, hören Sie auf damit, ansonsten brauchen Sie nicht mehr kommen. Das ist klar, dass es Ihnen nicht gut geht und dass Sie keine Periode haben. Wenn man jetzt sagt, ich will da was machen und vielleicht sogar mit Doctrinus, wie wäre da dein Ansatz? Also gibt's da Arztgespräche, Fragebögen? Wie geht das vonstatten, wenn die Frau jetzt zu Hause sitzt und sagt, mein Arzt will mir da nicht helfen, aber ich bin auch nicht bereit, den Sport an den Nagel zu hängen?
Ich kann dir das tatsächlich nicht sagen, wie es für Nicht-Kunden und Kundinnen von mir läuft. Weil ich kann dir nur sagen, wie es für Kundinnen und Kunden von mir okay läuft. Und da setz ich mich meistens mit Ace in Kontakt und bespricht das mit dem, was die ganzen Leute angeht. Also im Normalfall, man muss dazu sagen, Frauenärzte und Ärztinnen, die jetzt ein bisschen mehr auf dem neuesten Stand sind, sind für solche Themen schon mehr offen. Also ich habe jetzt in der Vergangenheit auch öfter sehr gute Erfahrungen gemacht mit Frauenärzten und Frauenärztinnen, die da ein bisschen offener dem gegenüber sind, wenn man natürlich mit einem gewissen Vorwissen hinkommt. Also es zahlt sich eigentlich fast immer aus, zu einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Periode seit dem und dem Tag nicht, mir geht's so und so nicht gut, ich bin aber ernährungstechnisch gut aufgestellt, ich mache jetzt gerade nicht so viel Sport, ich befinde mich gerade wirklich für mich persönlich in einem gesunden State, aber würde einmal gern schauen, was das Blutbild so sagt, ja, und dann halt ein Blutbild macht und dann in die Re-Evaluation geht, schaut, okay, wo ist Östrogen, wo ist eben Progesteron im Blutbild angesiedelt, wo ist vielleicht auch Testosteron, weil es gibt auch Frauen, die brauchen eine Testosteronersatztherapie, muss man einfach ganz klar so sagen, und dahingehend ja dann halt basierend die Entscheidungen trifft, ja.
Ja, ich kann mal vielleicht mal ganz kurz noch was zu sagen zu Doctrinus, wie es für die normalen Patienten jetzt vielleicht abläuft. Also es ist ja so, der ganze Ablauf wurde noch mal ein bisschen verfeinert und verändert. Es ist ja in der Regel so, wir haben die Labortests ja auch jetzt bei Doctrinus, das heißt, es gibt das Hormonprofil Mann, Hormonprofil auch für Frauen, und für Frauen wäre natürlich dann naheliegend, das für Frauen natürlich zu nehmen. Dann hat man natürlich auch mal den Status Quo, und wenn natürlich, ja, entweder wenn man jetzt keinen Coach hat, sucht man das Gespräch mit Doctrinus, lässt sich dort beraten im Arztgespräch, oder man hat einen Coach, der sich idealerweise damit auskennt, und das halt in Kombination mit Doctrinus. Also bei mir ist es auch teilweise schon so, dass mich die Ärzte von Doctrinus auch angeschrieben haben, hey, was habt ihr, oder was soll ich denn da verschreiben und so weiter und so fort. Na, also da ist auch eine Zusammenarbeit da, das ist bei mir, zum Beispiel, das wird bei Chris genauso sein, bei mir im Coaching ist die ganze Hormonersatztherapie, das ist inklusive, das heißt, ich mache die Betreuung, Doctrinus macht praktisch die Diagnostik über die Labortests und stellt die Rezepte aus. Ja, da findet ein Austausch Zusammenarbeit statt, so wie Chris das jetzt auch gerade geäußert hat mit Ace. Also Ace ist praktisch der Inhaber, Gründer und Geschäftsführer von Doctrinus zusammen mit dem leitenden Arzt, den Marc Teipe. Und so läuft das ungefähr halt eben ab, ne? Also ihr werdet da nicht alleine gelassen, solltet ihr keinen Coach haben, dann werden euch die Ärzte dort vor Ort auch helfen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns dann wenden im Rahmen vom Coaching. Das ist gar kein Thema.
Ja, gut.
Ja. Ja, gutes Take nochmal, oder? Ich würde sagen, ja, haben wir das Thema mal damit die wichtigsten gut Thema geschlagen. Also Training, Ernährung, Hormone, das haben wir, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Thema PDs und Frauen haben wir ja schon ein paar Mal auf anderen Podcasts gehabt. Können wir aber auch nochmal eventuell das Thema Gesundheit nochmal in einem dritten Podcast aufgreifen, wenn Chris da Lust dazu hat.
Ja.
Aber ich denke mal, für die Folge. Aber du wolltest noch was sagen, Chris.
Na, man muss ja ganz klar sagen, das Thema ist ja so groß. Also wir sind ja diese Teilbereiche jetzt wirklich nur mehr so ein bisschen, wir haben sie nur mal so ein wenig angeschnitten, weil gerade das Thema Hormongesundheit als Frau, da gibt es ja noch so viele Kleinigkeiten, die es zu beachten gibt. Selbst wenn der Zyklus funktioniert, heißt es ja nicht automatisch, dass alles super gut passt, ja. Und dass man dann das Blutbild auch zum richtigen Zeitpunkt im Zyklus macht, dass man schaut, wie sind da die Hormone eingestellt. Weil ich habe auch Frauen, die haben eine Hormonersatztherapie, obwohl sie einen funktionierenden Zyklus haben tatsächlich, und denen geht es damit viel besser. Also da stürzt man uns wirklich in Themen rein, die sehr umfangreich sind. Also seid uns bitte nicht böse, wenn wir die jetzt nicht bis ins Detail gecovert haben.
Auch zu individuell, denke ich, das ist dann wirklich eher ein Thema für einen Call wahrscheinlich mit einem von euch.
Ja, ja, aber das Ding ist halt, du musst ja auch immer schauen, wenn du das wirklich ausführlich diagnostizieren willst, du hast ja auch, so wie heute arbeiten ja auch nicht, also das Thema Hormone, ja, Hormonspiegel und so ist ja immer schön, aber du kannst zum Beispiel Rezeptoren ja gar nicht so direkt einfach messen, ja. Also auch das ist ja, das heißt, du musst im Einzelfall, wir haben ja das Thema bei der TRT zum Beispiel mal klassisch, dass du immer Menschen hast, die im Rahmen der Referenz sich bewegen, aber so sämtliche Symptome von Testosteronmangel haben. Und so ungefähr läuft es bei den Frauen halt auch, ne, so übertragen gesehen.
Ja, ja. Genau.
Gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute hier an der Stelle Schluss. Danke euch beiden. Danke euch fürs Zuschauen.
Ganz kurz was sagen. Nämlich einen riesen Win. Ich muss das mit euch teilen. Mir hat gerade eine Kundin von mir geschrieben, 3 Wochen Post-Recovery, ich blute ein bisschen. Ihr könnt es euch reinversetzen. Jetzt gerade.
Ja. Ja, okay, dann will ich sagen, machen wir kurz noch die Werberunde. Chris, könnt ihr unterstützen? Ich fasse mal zusammen, weil ich habe es mir vom letzten Podcast gemerkt. Mit Code Chris bei Das Gym, bei ESN und bei Doctilus hast du gerade gesagt, und auch Level Equipment. Bei Doctilus auch gucken, das bewerbst du auch.
Doctilus, wir jetzt nicht offiziell, aber man kann mir trotzdem supporten über Code, ich glaube, es ist auch Chris. Oder es ist irgendwie so Chris Progress oder sowas. Kann man probieren, entweder Chris oder Chris Progress, irgend sowas in die Richtung. Ja.
Okay, ansonsten Das Gym, Level Equipment und ESN. Ja, für Mike, Anwalt bei Doctilus, bei Vitaminversand, bei, was haben wir noch, Das Gym. Und bei mir kennt ihr alles
in der Kitchen. Für Adon Health, für diejenigen, die das ausführliche Arztgespräch haben wollen, gerade vielleicht zu Beginn ihrer TRT.
Genau. Jo. Ja. Bei mir kennt ihr. Und ich würde sagen, in dem Sinne, haut mal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Themenideen habt für uns.
Sascha, gibt's was zu gewinnen in den Kommentaren. Nicht vergessen.
Ja, wichtig, das ist jetzt tatsächlich neu. Da ich das Gewinnspiel für Instagram für die Bestellungen umgestellt habe von 3 Gutscheine à 250 Euro auf 10 Gutscheine à 100 Euro ab Juni. Und das, wenn ihr das Video jetzt schaut, ist es schon Juni, wird's für das YouTube-Gewinnspiel für die Kommentare, wird's ein Sammelpaket geben. Jetzt im Juni in Höhe von 250 Euro. Das habe ich ja schon zusammengestellt. Also wer fleißig kommentiert, kann dieses große Supplement-Paket gewinnen. Bei der Auslosung nimmt er automatisch teil. Und für das andere Gewinnspiel müsst ihr mir einfach den Screenshot eurer Bestellung schicken. Ja, dann haben wir's. Danke fürs Zuschauen. Und danke an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao.